Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 22. Folge des AquaAffin-Podcasts. Heute habe ich mal wieder einige Themen dabei für euch, die euch sicherlich wirklich interessieren werden, denn ich glaube, es sind relativ spannende Themen für jedermann in der Aquaristik oder im Aquascaping. Und da schauen wir uns zum allerersten natürlich mal das Thema an, was es so für verschiedene Glasarten gibt. Also da gibt es ja zum Beispiel Floatglas, Weißglas, Acrylglas und was die so für Vor- und Nachteile haben, ob es sich wirklich lohnt, quasi immer die nächste Stufe abzugraden. Das schauen wir uns an. Und dann gibt es noch mal ein Thema, da muss ich jetzt schon im Vorfeld sagen, ich habe noch keine Lösung parat. Ich möchte euch nur quasi an meinen Gedanken so ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar ist das Thema quasi Stromausfall oder Blackout mit Aquarium. Und da möchte ich einfach mal so ein paar Gedanken, die ich mir dazu zu dem Thema jetzt gemacht habe in den letzten Tagen, einfach mal mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja noch Gedanken dazu. Und genau. Ansonsten gibt es natürlich wie immer jetzt in den letzten Folgen einfach mal am Anfang so ein bisschen paar kleine Updates zu den Becken, beziehungsweise was so jetzt in den letzten Tagen und Wochen dann hier so passiert ist. Und da möchte ich mal mit einem Thema anfangen, das mich wirklich jetzt in den letzten Tagen ja ein bisschen auf Trab gehalten hat, weil ich da so ja, vielleicht ein bisschen Blut geleckt habe. Und das ist das Thema Smart Home quasi in Verbindung mit Aquarien. Und ich habe mir jetzt da schon verschiedene Videos angeguckt, habe mir verschiedene Produkte angeguckt, die es so gibt. Jetzt noch nicht mal mehr im Hinblick auf wirkliches Smart Home. Ja, ich steuere irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich mit meinem Handy, sondern halt, dass man einfach mal schaut, wie kann ich mein Aquarium smart machen, aber auch smart im Sinne von wirklich smart und nicht, ich habe einfach mal irgendwie hier so Temperaturen einfach nur online und das war's dann, ne? Weil das bringt mir ja an der Stelle nichts. Und ich habe mir jetzt verschiedene Produkte angeguckt über Filter, über Kühler und Heizstäbe, über Temperatursensoren, weil ich es eigentlich spannend finde, das einfach mal zu bündeln und das quasi in einen ja zentralisiertes Produkt quasi umzumünzen. Also die Leute, die sich mit Smart Home beschäftigt haben, werden das erkennen, dass es da verschiedene Software-Systeme gibt, wie zum Beispiel I.O. Broker, bei dem man dann bestimmte Aktionen beispielsweise auslösen kann, man kann Dinge abfragen etc. pp. Und sich halt auch Sachen visuell darstellen lassen. Und genau das meine ich damit, dass man einfach zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, beispielsweise die Temperatur sich darstellen zu lassen, aber halt auch andere Informationen zu dem Becken halt alles zentralisiert. Weil wenn man das sich anschaut, dann brodelt ja oder macht jeder Hersteller momentan so sein eigenes Süppchen. Ja? Das heißt, man hat vielleicht irgendwelche Firmen, die Filter versuchen, momentan smart zu machen oder die schon smart sind, in Anführungszeichen. Da kann man natürlich immer die Frage stellen, was heißt denn jetzt konkret smart? Ja, heißt smart einfach nur, die sind mit dem WLAN verbunden und pusten ihre Werte quasi ins WWW rein. Ja, das ist natürlich die Frage, was man dann unter smart definiert. Aber da macht halt jeder momentan noch sein eigenes Süppchen, hat seine eigene App quasi. Und ich hätte dann wahrscheinlich gefühlt so 3, 4, 5 verschiedene Apps, bei denen ich dann irgendwas abfragen kann. Und da ist mir dann halt auch aufgefallen, genau dieser Punkt, nämlich, dass die Hersteller momentan alle so ein bisschen selber was sich zusammenkochen und das halt alles noch nicht so zusammenpasst. Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich wäre sehr, sehr gerne dieses Jahr auf der Messe. Da ist mir doch glatt der Name entfallen, nämlich der Interzoo. Ich hatte jetzt gerade die Aqua-Expo-Tage im Kopf, aber die kommen ja noch im Oktober und vielleicht bin ich dann auch anwesend. Schauen wir einfach mal. Leider war ich zu dem Zeitpunkt zur Interzoo noch nicht in Deutschland, deswegen oder nicht mehr in Deutschland zu dem Zeitpunkt, weswegen ich da leider nicht anwesend sein konnte. Aber da wäre ich sehr, sehr gern gewesen, um mir einfach mal auch Produkte anzugucken, die es vielleicht jetzt gibt, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe, weil natürlich da auch einiges immer passiert im Bereich Innovation. Da kann ich euch gerne mal Videos bzw. generell den Kanal vom Eike von Emotion in Aqua empfehlen. Er hat da auch verschiedene Interviews geführt, auch gerade speziell mit dem Blick auf Innovation in der Aquaristik. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, waren spannende Interviews auch mit anderen YouTuber-Kollegen und von daher habe ich da halt so gemerkt, okay, das wäre was, wo ich so als Technikfreak, ne? Also ich glaube, dass das vielleicht für viele von euch nicht wirklich sinnvoll ist, beziehungsweise ihr nicht den, den Mehrwert davon habt. Ja, also jemand, der sich überhaupt nicht für Technik interessiert und der sagt, ja gut, mein Aquarium soll funktionieren und ich möchte das sowieso möglichst Low-Tech betreiben, ja, der ist natürlich an diesem Thema Smart Home wahrscheinlich komplett falsch, ja, und der wird auch da kein Interesse dran haben. Aber gerade die Leute, die beispielsweise sagen, hey, weißt du was, Smart Home, Internet of Things oder so, das interessiert mich halt und irgendwie so ein bisschen Technik-Freak-mäßig da veranlagt sind, die werden da sicherlich ja auf ihre Kosten kommen und von daher bin ich da am Schauen. Ich würde nämlich gerne hier hinter mir das 80-Liter-Becken, das wird ja neu eingerichtet und dann soll da auch ein neuer Filter rein und ich hatte mich jetzt auch mal beispielsweise mit Filtern auseinandergesetzt, die beispielsweise ins WLAN eingebunden werden können. Da gab es ja vor 10 Jahren oder so gab es ja auch schon Filter, auch von namenhaften Herstellern, die dann beispielsweise per Display steuerbar waren und dann auch den Leitwert und sowas angezeigt haben. Es hat sich nicht so richtig durchgesetzt, habe ich so das Gefühl, aber ja, ich bin da einfach momentan so ein bisschen mit dieser Thematik mich am Beschäftigen und zu schauen, was es vielleicht noch für Produkte gibt, wo ich sage, hey, da geht mir so mein Techniker-Herz auf und das muss ich dann auf jeden Fall auch fürs Aquarium haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Produkte, wo ich sage so, also muss ich jetzt sowas ernsthaft für mein Aquarium haben? Ja, ne, also da gibt es halt wahrscheinlich ist die Königsdisziplin quasi dabei, das ausgewogen zu machen, dass man halt wirklich dann nicht alles zu sehr smart versucht zu machen, was es nicht unbedingt sein muss. Ja, also wenn ich jetzt da einen Heizer quasi per Controller steuern kann, den ich auch vorher einfach mit einem Drehregler. Ich weiß, einige Regelheizer haben das nicht, aber oder Heizer haben das nicht. Du kannst aber die auch Heizer kaufen, die oben so einen Regler dran haben. Ob ich dafür einen extra Controller brauche, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ist einfach nur so mein persönliches Empfinden. Und da wird es aber in der Zukunft dann noch weitere Podcasts, noch weitere Videos zu geben, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was vielleicht den einen oder anderen dann doch interessieren könnte, auch wenn es wahrscheinlich gerade für die Hardcore-Aquarianer, ja, die jetzt wirklich nicht so viel an Technik dann am Becken haben, vielleicht nicht ganz so interessant sein wird. Naja, ansonsten so sieht es soweit ganz gut aus. Hier bei dem Community Mini-M-Becken habe ich jetzt wieder Fussel- und Pelzalgen, yay. Ich habe da jetzt auch gestern mal einen Ammonium-Test bestellt, weil das ja auch manchmal damit zusammenhängen kann, dass du ein gewisses Ammoniumproblem in deinem Becken hast. Da muss ich jetzt mal gucken, wie sich das Ganze da entwickelt. Aber ja, also man merkt halt, Aquaristik ist ein Geduldsprojekt, denn das Ganze steht jetzt hier so gut ein halbes Jahr und die Algenphase, also es war mal wieder besser, dann war es mal wieder schlechter und jetzt ist es gerade halt wieder etwas schlechter und da bin ich halt noch wirklich mit mir am Ringen, mehr oder weniger, um das Becken halt möglichst quasi optimal einzustellen bzw. algenfrei zu bekommen. Ja, ansonsten gibt es auch hinter mir Neuigkeiten hier mit dem Mini-M-Becken, wollte ich jetzt gerade sagen, Quatsch, mit dem 80-Liter-Becken natürlich. Und da habe ich mir jetzt halt so die Deadline gesetzt, dass ich das so Richtung August, September quasi dann erneuern möchte und dann halt auch ein neues Layout mehr oder weniger mit reinbringen möchte. Mich würde sehr dieses, so Schlucht-Layout interessieren. Ja, das ist halt das, was mich schon immer irgendwie in den letzten Jahren begleitet hat, was ich vielleicht mal mehr, mal weniger schlecht umgesetzt habe, muss man ja auch dabei sagen. Ich glaube, ich bin da an der Stelle vielleicht nicht der Kreativste. Ja? Da gibt es halt genug Aquascaper, also richtige Aquascaper oder YouTuber-Aquascaper, die Becken viel, viel besser einrichten können, als ich das jemals könnte. Wir werden einfach schauen und da wird natürlich dann auf dem Hauptkanal Aquaristik Kosmos auch nochmal was kommen. Das werde ich nämlich jetzt die nächsten Tage auch noch aufnehmen, nämlich einfach mal einen Rückblick, wie sich das Becken jetzt in den 2,5 Jahren, die es hier gestanden hat, es waren 2,5 Jahre ungefähr, gestanden hat, dann entwickelt hat. Und ich denke mal, das wird vielleicht auch ganz interessant dann für euch werden, aber dann gibt es natürlich auch einen Ausblick und wie plant man denn eigentlich ein Aquarium oder Aquascape dann in die Richtung weiter. Gut, so viel ist es eigentlich zu dem Thema, zu den Themen, die jetzt hier mehr oder weniger so in den letzten Wochen wieder aufgekommen sind. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Thema, was, glaube ich, viele am Anfang in der Aquaristik beschäftigt, beziehungsweise wenn man vor dem Neukauf eines Aquariums steht. Denn wenn man ein Aquarium hat, ja, dann kann man an dem Thema meistens nicht mehr so viel ändern. Und das wäre nämlich das Thema Glasarten, die wir in der Aquaristik oder generell im Aquarienbau kennen. Und da werden die größten Vertreter oder die beiden bekanntesten mehr oder weniger sein, einmal das Floatglas und einmal das Weißglas. Floatglas, das sind in der Regel, mit Floatglas werden in der Regel die ganz normalen Standard-Aquarien gebaut. Ja, also alle, die ihr irgendwie von den größten oder von vielen Marken bekommen könnt, alles, was so Standard-Line-Sachen sind, die werden in der Regel, da lehne ich mich jetzt etwas aus dem Fenster, aber ich würde sagen, in der Regel mit Floatglas gebraut, ja, das wäre auch was, ne? Und auf der anderen Seite gibt es dann Weißglas, was man vor allem vielleicht auch im Aquascaping-Bereich viel findet. Ich habe jetzt hier beide Becken als Weißglas, hatte aber davor halt auch ein Rio 125, was ein Floatglas war. Das heißt, ich kenne beide Glasarten und natürlich auch dementsprechend die Vor- und Nachteile. Jetzt müssen wir aber erstmal natürlich drauf schauen, was ist denn überhaupt Floatglas? Und Floatglas ist mehr oder weniger einfach ein Glas, was einen höheren Eisenoxidanteil hat. Das hängt mit dem Herstellungsverfahren zusammen. Da möchte ich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen, da habe ich nämlich auch nicht so viel Ahnung von. Aber im Endeffekt hat das einfach was mit dem Eisenoxidanteil im Glas zu tun. Das heißt, wenn wir uns das Glas anschauen, wirkt es etwas grünstichiger. Das heißt, die Farbwahrnehmung, die man durch ein Floatglas hat, ist in der Regel etwas anders, als es vielleicht wirklich in der Realität wäre. Das heißt, etwas grünstichiger. Jetzt muss man diesen Punkt aber an der Stelle auch etwas relativieren, denn das hängt immer auch damit zusammen, wie dick wirklich das Glas ist. Ich habe jetzt hier das 80-Liter-Becken, das hat, keine Ahnung, eine Wandstärke vielleicht von 6 mm, wenn, ja, wahrscheinlich 6 mm oder sowas. Da fällt das bei solchen Punkten nicht wirklich ins Gewicht. Das heißt, da merkt man vielleicht, wenn man ein sehr geschultes Auge hat, würde ich jetzt mal sagen, merkt man vielleicht den Unterschied, also dass das Floatglas etwas grünstichiger ist. Wenn man aber beispielsweise Aquarien hat, die in mehrere hundert Liter gehen, dementsprechend werden natürlich auch die Wandstärken des Glases halt dicker, damit halt einfach der Wasserdruck ausgehalten werden kann. Dann ist es so, dass man, ich sag mal, vielleicht so ab 10 mm, also quasi 1 cm Wandglasdicke, dann doch schon mal einen Unterschied sehen kann. Das kommt aber auch immer sehr, sehr stark auf die Qualität des Glases an. Also es gibt halt, ich würde jetzt einfach mal sagen, billige Floatgläser, ja, da sieht man halt einen sehr, sehr krassen Grünstich, und es gibt halt Gläser, da sieht man den Grünstich jetzt nicht so extrem. Wo man ihn immer relativ gut erkennen kann, ist an den Rändern eines Aquariums, denn da treffen halt beide Glasscheiben oder mehrere Glasscheiben halt aufeinander, und man schaut halt quasi beispielsweise, wenn man jetzt einfach sich das Aquarium einfach mal vorstellt, wenn man so davor steht und ich gucke jetzt hier mein Community Mini M-Becken an, dann habe ich natürlich einmal die Frontscheibe, und diese Frontscheibe ist quasi auf die beiden Seitenscheiben draufgeklebt. Das heißt, man guckt in die Seitenscheiben mehr oder weniger von der Seite rein, und bei diesen Blickwinkeln mehr oder weniger merkt man vor allem, ob man ein Floatglas oder ein Weißglas hat. Denn das Weißglas, da kommen wir nämlich jetzt zu, hat einen geringeren Eisenoxidanteil und wirkt dadurch einfach in der Wahrnehmung, die wir haben, halt einfach etwas klarer, etwas, vielleicht nicht grünstichiger, sondern eher ins bläuliche, klarere rein. Also man hat da immer noch einen gewissen Farbstich drinnen, das kriegt man halt einfach nicht weg, aber er ist definitiv vollkommen nicht so krass wie halt bei einem Floatglas. So, das erstmal vielleicht so zum Generellen dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was heißt das denn jetzt für dich konkret? Und da muss man natürlich sagen, das kommt ganz drauf an, wie es bei vielen Sachen in der Aquaristik halt leider so ist, kommt es halt darauf an, was du dir quasi von deinem Aquarium erhoffst oder beziehungsweise was du damit erreichen möchtest. Denn aus meiner persönlichen Sicht, nach den Erfahrungen mit beiden Gläsern, sage ich, naja, also vom Durchgucken her, also von der Farbwahrnehmung, habe ich jetzt weniger ein Problem damit, weil ich sag mal, bei normalen, kleineren Becken merkt man das nicht, da ist der Unterschied marginal, ja, das heißt, da würde ich sogar in Kauf nehmen, dass ich halt einen Grünstich habe, denn das Weißglas ist maßgeblich teurer oder in vielen Fällen maßgeblich teurer, vielleicht nicht immer, aber doch in der Regel teurer als beispielsweise das ganz normale Floatglas. Und da würde ich mir dann die Frage stellen, okay, wofür mache ich das denn? Und zum Durchgucken würde ich jetzt sagen, naja, brauche ich es nicht unbedingt. Aber, und das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, wenn ich mir jetzt neue Aquarien anschaffen würde, würde ich für mich persönlich aus meiner ästhetischen Wahrnehmung immer eher auf die Weißglasfraktion setzen als auf die Floatglasfraktion, denn ich finde die Ränder eines Aquariums auch wichtig und ich finde es halt sehr, sehr optisch ansprechend aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wenn die Ränder halt nicht so grün und dunkel sind, wie man das vielleicht bei Floatglas-Aquarien kennt. Und jetzt muss man dabei halt auch sagen, viele Floatglas-Aquarien, die gerade so im Standardbereich unterwegs sind, die sind dann halt beispielsweise auch mit schwarzem Silikon verdichtet oder abgedichtet. Das kann man natürlich, wenn man spezielle Aquarien aussucht oder sich beispielsweise Aquarien mit Floatglas bauen lässt, kann man natürlich sicherlich auch dem Aquarienbauer sagen, okay, hör mal, nimm bitte transparentes Silikon. Geht natürlich auch, aber ich finde halt einfach, man merkt krass den Unterschied an den Rändern. Und ich fand damals mein Rio 125, fand ich so von den Rändern so lala. Also ich gucke lieber auf meine beiden Floatglasbecken von den Rändern her, wenn es auf meine beiden Weißglasbecken an den Rändern, da sie halt wirklich da aus meiner Sicht schöner aussehen als vielleicht ein Floatglas-Aquarium. Einen Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist aber dabei auch die Kratzbeständigkeit. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld für diesen Podcast einfach nochmal informiert, was ist Floatglas, was ist Weißglas, damit ich euch nicht irgendwelche Märchen erzähle. Und habe dann halt auch herausgefunden, dass einige sagen, hey, naja, aber das Weißglas ist halt von seiner Beschaffenheit her etwas weicher und damit halt auch kratzempfindlicher. Ich möchte euch das jetzt an der Stelle einfach nur mal so mitteilen. Das gilt es natürlich auch immer zu beachten. Ich finde aber persönlich, dass das jetzt nicht unbedingt ein Kaufkriterium für mich wäre, die Kratzbeständigkeit. Denn ich glaube, es ist egal, welches Glas man hat. Wenn man nicht aufpasst und beispielsweise, so wie ich das damals bei meinem Rio 125 gemacht habe, schön mit dem Magneten, mit ein paar Steinchen drin, so einmal schön über die Scheibe wischt, dann ist es vollkommen egal, ob es Floatglas oder Weißglas ist, das Glas ist halt zerkratzt. So, der einzige Unterschied ist vielleicht, wenn man jetzt irgendwie sein Aquarium sauber macht und dann vielleicht einfach mal unachtsam ist, dass es dann vielleicht eher zu Kratzern kommen kann. Ich muss aber persönlich sagen, dass das bei mir, glaube ich, so gut wie nie mehr vorgekommen ist, da ich halt nach diesen Vorfällen, wo ich dann damals mit dem Magneten über die Scheibe gegangen bin, halt eigentlich immer nur noch einfach Filterwatte genutzt habe, um die Scheiben sauber zu machen. Das geht auch und selbst halt bei hartnäckigerem Schmutz ist das eigentlich vollkommen okay. Man braucht da auch keine Klinge unbedingt für. Und dann ist es halt aus meiner Sicht auch so, naja, ich muss halt ein wenig aufpassen, dass ich halt nicht mit meiner Filterwatte in das Kies unten reingehe. Aber ansonsten habe ich da jetzt eher weniger Bedenken, dass dann ein Weißglas-Aquarium mehr verkratzt. Also nach diesen 2,5 Jahren, wo das hier steht, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich da einen Kratzer habe, wo ich sage, der ist jetzt irgendwie sehr gut sichtbar. Also vielleicht gibt es am Bodengrund irgendwo, ne, wo man vielleicht dann halt auch mal mit den Steinen, also mit dem Hardscape angeeckt hat, vielleicht irgendwo Kratzer oder sowas. Aber das wäre jetzt nicht was, was mir aktiv auffallen würde. Also da würde ich jetzt sagen, ist der Punkt relativierbar, dass man halt sagen kann, okay, es ist eigentlich vollkommen egal, wenn du halt einigermaßen Acht auf dein Glas gibst, ob es jetzt ein Float oder ein Weißglas ist. Im Endeffekt musst du aber für dich selber entscheiden, was für dich die Faktoren sind, die du für dein Aquarium wirklich dann auch beachten möchtest und ob du bereit bist, beispielsweise mehr Geld auszugeben oder sagst, naja, ich muss schon irgendwie auf mein Geld gucken und beispielsweise dann auch einfach das in Kauf nimmst, dass es vielleicht etwas, gut, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber vielleicht etwas unschöner aussieht als beispielsweise vielleicht bei einem Weißglas-Aquarium. Einfach meine persönliche Meinung. Gut, das sind jetzt so die zwei Sachen, die wahrscheinlich am häufigsten in der Aquaristik verwendet werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, den möchte ich hier einfach mit aufnehmen, weil er auch so in gewisser Weise dazugehört, ist wahrscheinlich für die meisten nicht ganz so relevant, und das ist Acrylglas. Und Acrylglas bietet halt im Vergleich zu Floatglas bzw. Weißglas oder generell richtigem Glas natürlich einige Vorteile, aber natürlich auch wieder auch einige Nachteile. Und hier ist natürlich erstmal so der Vorteil, gerade bei Acrylglas, dass es A, sehr, sehr leicht ist. Das heißt, wenn man schon mal einmal so irgendwie so eine Acrylglasscheibe in der Hand hat und dagegen eine normale Glasscheibe, man merkt schon den Gewichtsunterschied. Das heißt, gerade bei großen Becken, wo natürlich dann auch mal, ich sage jetzt einfach mal, Becken, die mehrere hunderte Liter fassen können, halt auch alleine schon vom Glas her sehr, sehr schwer sind, ja, wo man dann halt auch sich immer die Frage stellen muss, wie kriege ich die denn transportiert oder trägt der Boden das denn überhaupt, ist natürlich ein Acrylglas-Aquarium dagegen vollkommen, oder nicht vollkommen, aber um einiges leichter als beispielsweise ein normales Glas-Aquarium. Auf der anderen Seite, und da kann ich jetzt nicht aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, da ich jetzt selber noch kein Acrylglas-Aquarium mehr oder weniger bewirtschaftet habe, ist es halt so, dass ein Acrylglas denselben Brechungsindex hat wie beispielsweise das Wasser, was dahinter ist. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise für euch Videos mache, für meinen Hauptkanal, also von meinem Aquarium, dann muss ich immer darauf schauen, dass meistens die Linse quasi wirklich auf einer Linie mit dem Objekt ist, was ich halt filmen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Garnele filme, kann ich nicht so von schräg oben filmen, da halt einfach sonst das Objekt quasi durch das Glas, durch die unterschiedlichen Brechungsindexe, Indizes, Indexe, keine Ahnung, dann verzerrt wird. Und das hat man halt eben bei Acrylglas nicht. Und das kann halt dann gerade, wenn man vielleicht irgendwie sehr auf den Fotoaspekt oder Filmaspekt bedacht ist oder auch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf sein Aquarium schaut, natürlich ein Grund sein, warum man natürlich dann auf Acrylglas umsteigt. Man muss aber im gleichen Atemzug dann auch sagen, es ist halt eher, glaube ich, ein Nischenprodukt, das heißt dementsprechend auch relativ teuer. Ja, Acrylglas, also ich habe noch kein Acrylglas-Aquarium irgendwo in Zoofachhandel oder sowas gesehen. Also das sind, würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel irgendwelche Sonderanfertigungen oder Anfertigungen, die auch dann etwas tiefer in den Geldbeutel gehen können. Und man muss halt sagen, und ich glaube, das werden die meisten von euch bestätigen können, denn jeder hat schon mal irgendwie mit Acrylglas wahrscheinlich gearbeitet. Es ist sehr, sehr empfindlich. Das heißt, gerade den Punkt, den wir eben beim Floatglas und Weißglas hatten, ist hier nochmal extremer drin. Das heißt, die Kratzbeständigkeit ist quasi null. Ja, also da kannst du, wenn du irgendwie ein paar kleine Sandpartikel wahrscheinlich noch irgendwo drin hast, dir so ein schönes Milchglas-Aquarium machen. Also da muss man, glaube ich, dann schon sehr, sehr aufpassen. Aber ja, an der Stelle soll es auch an Acrylglas mehr oder weniger gewesen sein. Ich glaube, das trifft für die meisten nicht zu. Die meisten werden sich zwischen Floatglas und Weißglas dann entscheiden müssen. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber natürlich dann auch keinem hier verschweigen. Gut, so viel zu dem Thema. Und dann kommen wir noch zu dem Thema, was ich eben auch noch angesprochen habe, wo ich noch keine richtige Lösung habe, wo ich einfach mir mal so ein paar Gedanken gemacht habe in den letzten Tagen. Und das ist das Thema Blackout bzw. Stromausfall mit Aquarien. Und wenn man so in den letzten Tagen immer mal wieder so die Nachrichten verfolgt oder sich auf YouTube ein paar Videos anguckt, dann merkt man, dass dieses Strom- und Gas-Thema natürlich immer mehr irgendwie in den Fokus momentan rückt. Und ohne da jetzt irgendwie Panik zu machen oder so, ohne dass ich jetzt sage, ich habe Angst vor dem Winter, stellt man sich natürlich als Aquarianer vielleicht auch nochmal die Frage, naja, wenn jetzt vielleicht irgendwie beispielsweise das Gas nicht reicht oder es doch mal zu Stromausfällen kommen könnte oder wie auch immer, ja, was passiert dann eigentlich mit meinen Aquarien? Kann das ein Aquarium einfach so abhaben, wenn ich einen Stromausfall habe? Und da ist natürlich immer die Unterscheidung wichtig. Ist es nur ein Stromausfall? Ja, der hat jeder schon mal irgendwie so mitgekriegt. Ja, irgendwo bei Bauarbeiten ist irgendwo eine Leitung gekappt worden. Ja, dann hast du halt mal für vielleicht einen Tag maximal keinen Strom oder sowas. Oder vielleicht nur mal für wenige Stunden. Oder halt auch so Szenarien, die auch denkbar sind, dass es halt ein Blackout gibt, der über mehrere Regionen geht und vielleicht auch ganze Länder betrifft, ja, da ist natürlich dann die Frage, was mache ich als Aquarianer? Und ich möchte an der Stelle überhaupt nicht in die Bewertung einsteigen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ich kenne da beide Seiten jetzt aus den Informationsquellen, aus denen ich so meine Informationen beziehe. Und ja, ich glaube, man muss halt immer irgendwie so ein realistisches Maß finden. Ne? Also man sollte sich etwas vorbereiten, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, okay, jede Vorbereitung hat halt auch irgendwo Grenzen, ja, und ich kann natürlich mein Leben darauf oder generell alles ausrichten, dass ich mich halt auf alles bestmöglich vorbereite. Es muss halt irgendwie aus meiner Sicht so eine gewisse Waage, wie immer meistens im Leben, dann halt sein. Und ja, von daher möchte ich da an der Stelle auf das Thema, wird das jetzt kommen oder nicht eingehen, sondern einfach nur mal Gedanken, die ich mir quasi gemacht habe, einfach mal mit euch teilen. Und als erstes, als ich diese Frage mir oder als das im Kopf war, war natürlich die Frage, okay, was braucht denn mein Aquarium? Also, und da kann ich immer nur von meinem Aquarium sprechen, weil ich jetzt hier einfach zwei Becken habe, die ich jetzt pflege und nicht weiß, was bei euch beispielsweise zu Hause ist. Habt ihr mehr Besatz drin? Habt ihr eine Riesenanlage da stehen und so weiter und so fort? Ich kann mich halt in diesen Überlegungen nur jetzt auf meine beiden Becken hier beziehen. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, was brauche ich denn, um diese Becken wirklich auch längere Zeit zu betreiben? Und da war natürlich der erste Punkt, okay, ja, ich habe einen Filter dran. Ne? Das ist das erste Technikteil. Das heißt, das Wasser wird die ganze Zeit umgewälzt, es werden Schadstoffprodukte abgebaut. Das ist halt ein Teil, der mit Strom betrieben wird. Ich habe einen weiteren Teil, das sind die Beleuchtungen, die über den Becken hängen. Das heißt, für die Pflanzen, natürlich auch in gewisser Weise für die Fische, aber halt eher natürlich für die Pflanzen, dass sie Photosynthese betreiben können und im gleichen Atemzug halt auch eine CO2-Anlage. So, das sind halt die Sachen, die bei mir mit Strom betrieben werden beispielsweise. Die CO2-Anlage könnte man natürlich auch ohne Strom betreiben, dann müsste man halt die Nachtabschaltung, das Nabelventil quasi ausbauen und dann halt direkt das Ganze ans Aquarium hängen. Das sind so die beiden Punkte und halt je nachdem natürlich, oder die drei Punkte und je nachdem natürlich, zu welcher Jahreszeit sowas dann passiert, natürlich auch die Frage, okay, brauche ich vielleicht eine zusätzliche Heizung, also einen Heizstab, oder brauche ich vielleicht sogar noch eine Kühlung, ja, muss ich vielleicht, weil es irgendwie 40 Grad draußen ist, irgendwie mein Becken versuchen zu kühlen, mit Lüftern, mit was weiß ich, ne, so. Und das sind halt die Sachen, die man irgendwie dann versuchen muss abzudecken. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, nachdem man dann für sich klar bekommen hat, okay, was braucht denn mein Becken jetzt zumindest zum Überleben in Anführungszeichen? Was passiert denn dann, wenn ich diese Lebensader Strom dann mal von diesen Komponenten trenne? Ja, und dann wäre jetzt so die erste Überlegung gewesen, naja, es passiert erstmal gar nicht so viel. Denn also es passieren natürlich schon im Hintergrund einige Sachen, da kommen wir jetzt noch drauf, aber erstmal, wenn ich so überlege, naja, ich stelle den Filter für einen Tag oder für zwei oder für drei ab, ja, ich kann ihn danach wieder einschalten. Es kann halt sein, dass sich im Filter beispielsweise dann giftige Stoffe gebildet haben. Das heißt, optimalerweise würde ich dann halt das Wasser quasi, bevor ich den Filter anschalte, wieder irgendwie ja auffangen, anstatt dass das giftige Wasser, eventuell giftige Wasser, dann ins Becken gelangt. Aber ja, da passiert halt erstmal nicht so viel. Natürlich würden da gewisserweise Bakterien absterben, aber dein Becken hat halt auch so viele Bakterien, beispielsweise im Bodengrund, dass das aus meiner Sicht, zumindest mit dem Aquarium, was ich hier habe, wenn du einen übermäßig starken Besatz hast, der darauf angewiesen ist, dass sein Wasser permanent gefiltert wird, dann kann die Sache natürlich anders aussehen. Dann musst du dir natürlich überlegen, kann ich denn diese Filterung quasi weiter aufrecht erhalten oder nicht? Aber in meinem Falle würde sich da jetzt nicht so viel tun. Beleuchtung. Beleuchtung ist natürlich ein Thema, okay. Aber dann dachte ich mir, naja, es gibt ja auch Dunkelkuren. Ne? Also gerade wenn man beispielsweise Probleme mit Algen hat, wird ja auch manchmal geraten, okay, häng mal für ein paar Tage, vielleicht eine Woche dein Aquarium ab, mach die Beleuchtung aus. So, das heißt, die Pflanzen halten eine gewisse Zeit natürlich ohne Beleuchtung aus. Natürlich, wenn jetzt ein Stromausfall oder ein Blackout über 3, 4, 5 Wochen geht, dann kann es natürlich sein, oder dann wird es auch so sein, dass dein Becken das nicht überlebt, ja, einfach so stehen gelassen zu werden und dann, ja, danach läuft das wieder, nein, wird nicht passieren. Aber wenn es halt nun mal für wenige Tage ist, wo dann halt kein Strom ist, würde ich mir an der Stelle beispielsweise auch mit der Beleuchtung keine Sorgen machen. Ebenso CO2, wenn halt keine Beleuchtung da ist, bräuchtest du in der Regel auch keine CO2-Versorgung, denn deine Pflanzen verbrauchen halt kein CO2 und du musstest halt sogar gucken, dass du vielleicht noch in der Nacht CO2 aus dem Becken herausbekommst, weil wenn du ja jetzt natürlich am Tag CO2 einleitest, was deine Pflanzen nicht verbrauchen, dann hast du vielleicht in der Nacht halt eher einen CO2-Peak, was natürlich dann für deine Bewohner auch irgendwie schädlich sein könnte in einer gewissen Konzentration. Ebenso macht das natürlich mit dem Heizer bzw. mit dem Kühlen einen gewissen Sinn bzw. Unsinn. Wenn ich mir natürlich jetzt überlege, okay, wir haben vielleicht Gasprobleme, man kann die Wohnung nicht mehr so heizen, wie man es gewöhnt ist, dann ist es natürlich so, dass nach und nach dein Becken, sollte zum Beispiel jetzt ein Stromausfall kommen, natürlich auch abkühlt. Ne? Das ist ganz klar, dein Wasser wird immer die Raumtemperatur annehmen. Das heißt, wenn deine Raumtemperatur sinkt, sinkt auch ohne zusätzliche Heizung quasi die Wassertemperatur deines Aquariums. Aber da muss man sich halt auch dann wiederum überlegen, ist das schädlich für meine Bewohner, ja oder nein? Und das kommt natürlich immer sehr, sehr stark auf die Bewohner an, die man im Aquarium hat. Wenn du jetzt beispielsweise, wie ich, jetzt einfach nur ein paar Phantomsalmler drin hast und ein paar Neocaridina-Arten, dann ist es so, dass die es jetzt auch mal vertragen können, wenn es ein paar Grad mal kühler wird. Ja, also die werden da nicht dann alle Bauch oben liegen, nur weil du jetzt irgendwie vielleicht mal unter 20 Grad gekommen bist. Natürlich ist das nicht der optimale Bereich dann, wo du dann vielleicht ankommst. Aber es geht ja dann im ersten Moment erstmal nur darum, quasi dein Becken durch diese Zeit zu bekommen und dann halt zu schauen, dass man es halt möglichst schnell, wenn der Strom wieder da ist, halt auf optimale Werte bekommt. Ne? So, das sind halt die Sachen, die man sich überlegen muss. Ebenso halt dann auch, wenn du natürlich jetzt irgendwelche Malawi, was weiß ich, Geschichten in deinem Aquarium hast, die vielleicht etwas mehr Temperatur benötigen, musst du dir natürlich als Aquarianer die Frage stellen, okay, wie kriege ich denn jetzt da die Stromversorgung oder wie kann ich denn überhaupt beispielsweise heizen? Denn es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten, wie man Strom, Notstrom, unterbrechungsfreie Stromversorgung etc., ne, wie man das eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Aber gerade ein Heizer, der halt sehr viel an Watt zieht, also an Leistung zieht, den kann man halt eigentlich nicht über Notstrom dann irgendwie betreiben. Also es sei denn, du hast irgendwo ein Aggregat. Und da ist dann auch wiederum die Frage, wird das Aggregat dann in solchen Fällen nicht eher dazu benutzt, also wenn man jetzt halt von mehreren Tagen ausgeht, um vielleicht den Kühlschrank mal zu betreiben. Ja, also da muss man als Aquarianer natürlich dann aus meiner Sicht, so habe ich mir das dann halt im Kopf überlegt, natürlich auch mal die Abwägung, das ist Abwägungssache dann des Aquarianers. Was betreibe ich jetzt eher? Betreibe ich jetzt vielleicht eher damit meinen Kühlschrank oder sowas oder andere Dinge, die für mich als Person lebenswichtig sind, oder betreibe ich damit halt mein Aquarium, um meine Fische damit zu retten? Also es ist halt dann auch an der Stelle leider eine Abwägungssache, was ich dann mit bestimmten Dingen mache oder halt eben nicht mache. Aber da sind meine Gedanken an der Stelle noch nicht ganz so ausgereift. Ich wollte euch eigentlich nur mal auf diese Reise mitnehmen, was denn so passieren kann, was für mich so Gedanken sind. Nach den Gedanken, die ich mir halt jetzt so gemacht habe, habe ich da den ersten Schrecken zumindest verloren, denn auf der einen Seite gibt es natürlich jetzt die Leute, die sagen, oh, man muss sich auf jeden Fall darauf vorbereiten und das Stromnetz wird zusammenbrechen. Auf der anderen Seite sage ich, na gut, wir sind halt wahrscheinlich in der Lage, wo das wahrscheinlicher geworden ist, als vielleicht noch vor 10 Jahren oder sowas. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch ich glaube, das europäische Stromnetz, so wie ich das halt mit meinem laienhaften Denken quasi beurteilen kann, ist doch noch eins der sichersten, glaube ich, der Welt, sodass man halt hier an der Stelle vielleicht nicht unbedingt sich die größten Sorgen machen muss. Es ist natürlich nie verkehrt, sich in gewisser Weise mal so einen Plan B im Kopf zurechtzulegen, was könnte ich machen, wenn der Tag X kommt. Aber deswegen jetzt beispielsweise Aggregate anzuschaffen etc., nur dass ich halt meine beiden Aquarien jetzt durchbekommen würde, da muss ich halt dann auch leider sagen, fehlt mir wahrscheinlich dann auch einfach der Wille bzw. das Geld, um einfach mir hier nochmal irgendwas redundant dahinzusetzen, um halt für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, nur um diese beiden Aquarien betreiben zu können. Ja, also das sind halt dann Gedanken, die man sich da machen muss und wird sich aber mit der Zeit zeigen. Meine Gedanken sind an der Stelle noch nicht quasi dahingehend komplett schlüssig, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann noch ein bisschen näher rauskristallisieren und da werde ich euch natürlich auf jeden Fall hier bei diesem Podcast auf dem Laufenden halten Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Podcast-Folge. Wir sind, glaube ich, etwas länger jetzt dieses Mal geworden, aber es ist ja auch mal relativ schön. Und dann würde ich sagen, war es das. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!